Kinderschutz Podcast. Wir hören von den Menschen, die Kinder und Jugendliche schätzen, schützen und stärken. Wir schauen in die Schubladen, die sonst geschlossen bleiben. Wir liefern wertvolle Informationen und Tipps, damit wir hinhören. Der Kinderschutz Podcast.
Liebe Zuhörende, ich darf Sie ganz herzlich zu einer weiteren Folge des Kinderschutz-Podcasts begrüßen. Mein Name ist Jerome Braun und ich freue mich sehr, heute Tobias Dillinger bei mir zu haben. Er ist der Initiator der Medienzeit Elternblog, Medienunternehmer und Gründer einer Kommunikationsagentur, die sich, weiß gar nicht, ob man es Englisch oder Deutsch ausspricht, DNMC, ich mache es gleich Englisch, seit 14 Jahren auf Social Media und KI spezialisiert hat, hat Online-Magazine gegründet, auch wieder verkauft und ist, das ist, glaube ich, das Wichtigste, Vater eines 12-jährigen Sohnes, also hautnah in der Zielgruppe der digital Heranwachsenden. Und engagiert als Elternsprecher, Schulelternsprecher, Kreiselternrat und. Aber heute sprechen wir über den Medienzeit-Elternblog, den Tobias gegründet hat. Lieber Tobias, lange Rede. Jetzt freue ich mich erstmal, dich begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen bei unserem Podcast.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Also am besten hat mir gefallen, das Wichtigste ist Vater von einem 12-jährigen Sohn. Das finde ich auch. Das hätte ich genauso gesagt. Das ist das Wichtigste.
Würde ich auch so sehen, zumal wir ja beim Kinderschutz-Podcast sind, aber das ist tatsächlich auch die Einstellung, Familie, Kinder immer an erster Stelle. Und genau aus diesem Grund machen wir das ja auch hier, damit wir, und machst vor allem du das, was du tust, noch gar nicht so lange. Und im Vorgespräch hast du mir jetzt gerade schon so verraten, ihr seid schon bei über 2 Millionen Menschen, die, ich glaube, allein in diesem Monat eure Beiträge angeschaut haben. Aber bevor wir da einsteigen, gibt's noch etwas, was ich vergessen habe bei der Beschreibung? Umfasst es das soweit oder willst du zu dir noch irgendwas ergänzen?
Ah, das war schon ganz gut. Also ich mache seit 14 Jahren Social Media. Das ist, glaube ich, das, was hier einfach entscheidend ist. Mit der Agentur natürlich für Kunden, also für Marken, für Personen, für TV-Sendungen, für alles, was irgendwie bei 3 nicht auf dem Baum ist. Mhm. Was halt tatsächlich jetzt auch ein Riesenvorteil ist, ne? Also jetzt gerade, wir haben jetzt dieses Online-Magazin Medienzeit gegründet. Ich erzähle gleich warum, also ne, können wir gleich irgendwie drauf eingehen. Klar. Aber das hätte natürlich nicht den Wumms, wenn man jetzt da so ganz unbeleckt rangeht. Das ist natürlich alles, was da jetzt entstanden ist. Da ist es natürlich schon von Vorteil, dass man das schon ein paar hundert Mal gemacht hat.
Du sagst ja auch, mitmachen ist immer besser als zuschauen. Ich glaube,
absolut. Das sage ich so.
Definitiv. Und mein Reden können viele, aber machen tun es am Ende wenige.
Ja. Das ist auch mein Hauptkritikpunkt immer tatsächlich. Das ist das, was mir andauernd begegnet. Also wie oft ich irgendwo sitze mit, man müsste mal und irgendeiner müsste doch mal und man könnte doch und so. Und das ist wirklich nicht mein Ding. Also wenn ich irgendwas anpacken will, dann packe ich es an. Ich warte nicht auf Erlaubnis. Ich überlege nicht, ob das irgendwie jetzt richtig, ob das falsch ist. Ich habe auch jetzt es betrifft dann auch die Inhalte, über die wir dann reden, ne? Das alles, was ich mache, mache ich aus einem guten Grund und mit einer klaren Haltung und dann gibt's auch kein Falsch, ne? Also so aus meiner Perspektive raus. Da wäre es einfach falsch, Dinge nicht zu tun.
Ja. Und da sind wir ja eigentlich schon aus dem Punkt, gab's einen wirklichen Auslöser zu sagen, so jetzt reicht's mir, ich möchte jetzt Informationen in die Welt bringen zu dem, was da so draußen, vielmehr in der digitalen Welt passiert? Oder gab es wirklich ein Aha-Erlebnis?
Das ist tatsächlich ist ganz spannend. Ich habe es vorhin auch überlegt, wann so der Punkt ist, an dem ich das Internet nicht mehr nur als heile Welt wahrgenommen habe, um es mal so ganz böse zu sagen. Also man macht jetzt seit 14 Jahren das Agenturgeschäft. Wir verkaufen darüber Produkte, wir machen Sachen groß. Das ist ja nun mal das, was wir tagtäglich machen. Wir machen nie Werbung an Kinder, so. Das ist, ne, schon mal eine Sache, die, wo wir sagen, wir haben schon einen hohen ethischen Anspruch an das, was wir machen. Und ich glaube, ich habe vorhin mit meiner Mitgesellschafterin darüber geredet. Ich glaube, so den ersten großen Bruch bei mir gab es so, glaube ich, 2017, wo ich dann plötzlich gemerkt habe, Cambridge Analytica war so eine Sache, die ist da irgendwie aufgeploppt. Wir erinnern uns an den Wahlkampf damals, USA. Da war das ein Riesenthema. Plötzlich war das in der Presse. Und wir saßen in der Agentur und dachten halt nur so, Ja, okay, ist doch klar, dass das einer macht. Ist doch logisch. Das machen wir ja jeden Tag auch für ganz viele Marken. Also Microtargeting ist in der Agenturszene, weil es einfach keine große Sache, ne? Das jetzt mit politischen Botschaften zu machen, okay. So plötzlich sitzt man aber da und denkt so, naja, wenn ich das jetzt für eine Partei gemacht hätte, hätte die wahrscheinlich auch in der Wahl mehr Stimmen gehabt. Und dann wird man schon ein bisschen nachdenklich und überlegt schon, was man so mit seinen Möglichkeiten ebenso anstellen kann. Dann kam so ganz viel hintereinander. Dann, so glaube 2017, 18, irgendwann kam die DSGVO, dann kam plötzlich das Thema auf, wie gehen wir mit Daten um? Das hat auch tausend Fragen aufgeworfen. Dann kamen die ersten Leaks auch von Facebook, die auch ganz, ganz, also für uns wirklich, das waren so richtige Erdbeben, die da irgendwie entstanden sind. Keine Ahnung, das ist dann so geendet. Ich glaube 2020 irgendwann gab es diese Netflix-Doku, The Social Dilemma, die ja irgendwie 1 Milliarde Mal geguckt wurde, also absurde Abrufzahl auch hatte. Und wenn man sich das anguckt, denkt man sich so, boah, die wussten das. Ja, also die wussten, was sie mit Kindern machen, sie wussten, wie diese Algorithmen funktionieren, sie wussten, wo das alles hinter. Wir reden jetzt immer, ich rede jetzt immer noch über die Vergangenheit, das ist alles 1000 Jahre her. So. Und dann tatsächlich in der Zeit zwischendrin, ich hab ein Kind, der ist jetzt mittlerweile 12, das heißt, der ist damals schon, war schon auf dem Weg in die Schule. Oder war sogar schon in der Grundschule. Und dann ging es da los, da hatten die ersten hatten ihre Handys und ich habe da schon immer drauf geguckt und dachte mir schon so, das ist irgendwie alles nicht richtig. Also das fühlt sich nicht so an wie etwas, das man Kindern einfach so in die Hand geben sollte. Und habe dann in der Schule schon, also eigentlich recht lange, recht viel gemacht, ne? Also die Sache hast du selber schon gesagt, mit irgendwie Elternsprecher. Dann habe ich in den Konferenzen, die wir da hatten, einen Vortrag gehalten über sozusagen Dinge, die Kinder im Netz erleben. Daraus sind tausend Fragen entstanden. Dann habe ich Beispiele gebracht, wie ich das mit meinem Sohn versuche, irgendwie umzugehen, wie ich ihm Dinge erkläre. Also er ist jetzt nicht, er hat jetzt nicht 12 Jahre mit Holzspielzeug gespielt. Wir sitzen ja schon auch, er ist schon in einem Medienhaushalt, wo auch alles da ist. Und so richtig der Knackpunkt für den Blog, Entschuldigung für das weite Ausholen, aber so der Knackpunkt für den Blog war dann tatsächlich die letzte Elternkonferenz an der Grundschule. Ja, also hier in Brandenburg ist die Grundschule 6 Jahre lang. Und als ich dann da weg bin, dann stand so die Frage im Raum, Tobi, wenn du nicht mehr da bist, wer erzählt uns denn dann die Sachen, die so passieren? Und dann habe ich dann war so, kannst du nicht ein Newsletter machen? Oder können wir nicht irgendwo sowas basteln? Und dann habe ich halt überlegt, wie man das irgendwie macht, auch mit 3 anderen Eltern zusammen. Also es ist jetzt nicht Tobi alleine, sondern ne, es ist nicht die große bunte Tobi-Show, wie meine Mitgesellschafterin sagen würde. Sondern es war schon so ein Gedanke, können wir das irgendwie stemmen, was können wir da machen? So, dann ist aber so, dass Eltern lesen keine E-Mails, daher war ein Newsletter wahrscheinlich wäre die denkbar schlechteste Idee gewesen, um Menschen zu erreichen. Dann haben wir gedacht, okay, wir können ja so eine Art Online-Archiv machen, wo man einfach Informationen abstellt, die sich dann die Klassen einfach abrufen können, die Elternsprecher weiterverbreiten können und so. Also in so eine Richtung gedacht. Aber das ist ja nicht praktikabel. Also das macht keinen Spaß, das zu erstellen, das macht keinen Spaß, das zu teilen. Also da passiert nachher einfach nicht genug. Und dann war die einzige letztlich Lösung, die man irgendwie sagt, wir probieren das mal, wir machen mal einen Blog. So, ne? Und dieser Blog war. Das ist wirklich krass. Also der durfte natürlich nichts kosten. Der musste so einfach sein, dass jeder in der Schule, also jeder Papa, jede Mama, jeder, der ob der Internet kann oder nicht, die mussten alle in der Lage sein, das zu benutzen, weil ich jeder nicht alleine schreiben wollte, sondern sollte jeder Zugang haben von den Elternvertretern und sollte auch eben was beitragen können. Und dann haben wir uns entschieden, wirklich für einen Google-Blog. Also sieht aus wie 90er Jahre, hässliches Internet, grauenhaft, schlimm zu designen, man kann fast nichts machen, aber es ist so simpel, dass es wirklich jeder kann. Und ja, dann haben wir angefangen, da Inhalte einzustellen. Das war dann so im Mai, Juni diesen Jahres, also alles wirklich gar nicht lange her. So, und im ersten Monat war es dann so, da habe ich mal irgendwann geguckt, so auf die Statistiken. Also wir haben natürlich alles richtig gemacht, Datenschutzkram, wir haben alles, an alles gedacht und hatten auch einen Anwalt, der auch ein Papa ist, der uns hilft. Also es war wirklich so ein Co-Projekt von ganz vielen Menschen, die alle mit angepackt haben. Und wir haben dann wirklich im ersten Monat, haben wir auf die Abrufzahlen geguckt und dachte, das kann ja nicht wahr sein. So, also im ersten Monat waren das schon irgendwie knapp 30.000 Aufrufe. So, und davon 300 aus Potsdam. Also es ist überhaupt nicht so, dass unsere Schule in der Lage gewesen wäre, 30.000 Abrufe zu produzieren. So, und dann haben wir geguckt, welche Inhalte werden denn aufgerufen? Und es waren eben genau die Sachen, ne? Social Media, ab wann ein Handy, KI, gefährlich oder nicht, also genau Games, ganz viele Fragen zu Games. Also es waren genauso die Themen, die halt einfach wirklich schnell sehr groß wurden. Und dann dachte ich in den Sommerferien, okay, komm, jetzt hast du es losgetreten, jetzt kannst du es doch richtig machen. So, und dann haben wir medienzeit-elternblog.de, als URL gekauft, haben die Seite so gebaut, wie sie jetzt ist. Also sie ist gebaut wie ein Magazin. Das hat schon die Idee, dass man sagt, wie sieht denn so ein Magazin normalerweise aus? Und hat Rubriken und man findet Inhalte wieder, man hat eine Suche, man hat eine Struktur, man hat also man versucht, das möglichst so zu machen, wie das Internet aussehen sollte. Ja, bis hin zum Newsletter gedacht, also ganz viel. Und hatten dann einen Monat nach dem Launch dann schon, ich glaube, keine Ahnung, 60.000, 70.000 Aufrufe. Den Monat drauf waren es schon 80, dann waren es schon über 100. Und wie du vorhin schon vorweggenommen hast, im November waren das jetzt also nicht nur der Blog, sondern alle Kanäle zusammen. Also wir haben Instagram noch gelauncht, wir haben auf LinkedIn relativ viel noch gemacht und der Blog zusammen sind wir jetzt bei, also sagen wir, wir haben knapp die 2 Millionen geschrammt, ein bisschen drunter. Ja, aber 2 Millionen Aufrufe für Inhalte, in denen wir von Eltern für Eltern erklären, was Kinder auf dem Smartphone erleben. Und ich habe dann mich mit allen vernetzt, die Rang und Namen haben. Ne? Wir sind im Kontakt mit Daniel Wolf, wir haben Silke Müller angefragt, wir haben mit Thomas Gabriel Rüdiger was gemacht, wir haben Julia von Weiler mit drin, Alena Mess, Barbara Herbst, eine Psychologin aus Hamburg. Die sind alle dann dazugekommen. Maja Sommer noch, eine Moderatorin, die früher Kika gemacht hat. Also es kamen so ganz viele Namen immer so mit dazu. Und jetzt im Moment gerade, das wächst und wächst und wächst und wir stellen die vor, gleichzeitig bringen die Ideen mit rein und sagen, geben auch so ein bisschen die Themen auch mit, die wir vielleicht auch so gar nicht sehen. Und so ist jetzt wirklich so ein Projekt entstanden, in dem so ein Reichweitenschwein für dieses Thema. Also ich weiß jetzt, das ist wahrscheinlich kein korrektes Wort, aber
ja.
Also es ist ein alles Thema, gut, was schon immer irgendwie kleine Reichweiten hatte. Und das soll sich jetzt gar nicht überheblich anhören. So ist es gar nicht gemeint. So eine Silke Müller erreicht auch Millionen Leute. Total super. Aber wir haben es nochmal geschafft, ein Format, also Formate zu entwickeln, die halt wirklich die Eltern erreichen, die außerhalb der Bubble sind. So, und das ist halt das, was wir jetzt gerade erleben.
Und auf was würdest du das auch so zurückführen, dass es eben so einen großen Zulauf hat? Ich meine, die Eltern müssen ja echte Ängste wahrscheinlich auch haben und suchen nach Informationen, die sie dann vielleicht doch nicht überall finden und vielleicht auch nicht bei ChatGPT finden. Gut, das werden die wenigstens noch anwenden im Moment noch, aber Google und so weiter. Was macht euch da so besonders und was macht euch auch sicher, dass ihr genau die Ängste und Sorgen der Eltern, die es ja erreichen soll, auch trifft? Ja?
Das sind zwei verschiedene Sachen tatsächlich. Das eine ist, dass wir, also ich unterscheide es mal in Push- und in Pull-Faktoren. Ne? Also Push-Faktoren ist, wir senden raus und erreichen Menschen, die uns vielleicht vorher gar nicht kannten. Typisch Instagram. Ne? Also wir hauen einen Beitrag raus, sagen, hey, Australien hat Social-Media-Verbot unter 16 Jahre. Es ist ein sehr erfolgreicher Artikel. Oder wir waren vor einer Mechanik auf Roblox. Auch diese Sachen gingen sehr schnell, sehr, sehr steil. Und erreichen dann mit solchen Artikeln oder mit solchen Informationen dann, keine Ahnung, 300.000, 400.000, 500.000 Leute, die vorher von uns noch nie gehört haben. Die sich ehrlicherweise vielleicht auch gar nicht für uns interessieren, was auch voll in Ordnung ist. Ne? Also die sich einfach für den Inhalt interessieren und mit dem Inhalt eben interagieren. Und was wir natürlich dann sehen, ist, dass die diese Inhalte dann, wenn die spannend finden, natürlich auch weiterschicken. Ne? Das heißt, wir sehen bei unseren Beiträgen, dass die 5, 6, 7, 10.000 Mal eben weitergeschickt werden an andere Menschen. Das würde ich jetzt in diesem Push Ecke irgendwie rein. Also Eltern wollen sich gegenseitig helfen. Eltern werden angetriggert durch Themen, die sie kennen, durch ihre eigenen Kinder, durch die Nachbarskinder, durch die Onkel, Tante, also Cousins, Cousins, alles Mögliche. Und damit erreichen wir die. Auf der anderen Seite gibt es natürlich die Pull-Faktoren, wie zum Beispiel eben eine Suche, dass eben Menschen nach Inhalten suchen. Also Klassiker wäre hier, wann ist das erste Smartphone richtig? Ne? Da gibt's ja nicht nur uns. Ne? Also da gibt's ClickSafe, die 1000 Sachen machen. Da gibt's Smarter Startup 14, die das total super machen. Und da gibt's ganz viel Informationen. Und wir spielen jetzt auf diese eine Frage gar nicht so eine große Rolle. Ich glaube, das ist auch voll in Ordnung. Also ich glaube, wenn man dies googelt, dann sind die ersten 20 Ergebnisse bei Google sind alle richtig. Ne? Es gibt da eigentlich gar keinen so Dissens. Oder auch wenn man so zum Beispiel so typische Frage, die mir immer wieder gestellt wird, ist, wie richte ich denn die Bildschirmzeit ein? Sag ich ja, also kann ich euch erklären, oder ihr googelt das, klickt auf irgendeinen Link auf der ersten Seite von Google und macht einfach das, was da steht, weil das wirklich von ClickSafe bis Vodafone jeder erklärt hat. Also das sind so Dinge, diese Informationen sind eigentlich leicht auffindbar. Andere aber eben nicht. Also es gibt sehr wenig Informationen, zum Beispiel über Snapchat. So, da, wir haben ganz viele Zugriffe, weil Menschen suchen, mein Kind ist auf Snapchat, was ist das gefährlich oder was tut es? Ja, also und in dem Bereich merken wir, dass da eben auch über Suche ganz viel kommt. Und wir nutzen das natürlich auch, um zu gucken, welche Inhalte wir machen. Also das ist natürlich schon die Idee, dass man Inhalte produziert. Also wir sind ein sehr kleines Team, auch wenn jetzt von rechts und links überall Leute helfen. Wir haben eine Liste, die ist ellenlang. Was relevant ist, ist ja das, was die Menschen wirklich haben wollen, ne? Also ein ganz aktuelles Beispiel: Wir haben über Roblox relativ viel berichtet, und das ist auch, also auch wirklich sehr, sehr, sehr viral gegangen. Und da kam immer wieder in den Kommentaren, also ich muss mal gucken, das hat bestimmt 500 Kommentare schon. In den Kommentaren kam immer wieder, aber was ist denn, wenn mein Kind einen eigenen Server hat? Oder wenn ich für das Kind einen eigenen Server einrichte? So, und dann haben wir angefangen und haben das beantwortet jedes Mal. Aber es ist natürlich, kannst ja nicht 70, 80, 90 Mal die gleiche Antwort irgendwie da reinschreiben oder immer die gleichen Informationen. Und dann ist für uns natürlich völlig klar, die Leute wollen wissen, hilft ein eigener Server bei Minecraft und Roblox? Hilft das? Oder wie hilft es? Oder wo hilft es genau nicht? So, und einer der nächsten Beiträge wird eben sein, was macht ein privater Server bei Roblox? Ja, also einfach nur, um diese Fragen der Menschen einfach aufzugreifen und zu gucken, kann man daraus irgendwie mehr machen? Und ich glaube, solange wir, also wenn wir es schaffen, und das hoffe ich wirklich sehr, dass wir so nah an den Eltern dranbleiben, dass die spüren, wenn sie eine Frage haben oder wenn sie uns anschreiben mit einem Thema, dass das dann auch was passiert. Also wenn diese Wirkung direkt eintritt, und ob das eine Woche oder 2 Wochen später ist, total egal, das schafft auch eine unglaubliche Nähe und Authentizität auf die Themen.
Gibt es, sagen wir, Zielgruppe ist ja ganz klar definiert, jetzt als Eltern, aber die Eltern sprechen ja auch mit ihren Kindern in unterschiedlichsten Alterskategorien. Zum einen gibt es da auch vielleicht schon Rückmeldungen, er sagt, Mensch, ich habe jetzt mit meinem Sohn, meiner Tochter gesprochen und ich habe da jetzt völliges Verständnis dafür erreicht, dass man zum Beispiel eben nicht bei TikTok vielleicht sein sollte. Oder also gibt es da schon wirklich Feedback aus der Praxis? Das würde mich auch mal interessieren.
Es gibt mega viel Feedback. Das meiste Feedback, das ich kriege, ist ehrlicherweise, also es ist wirklich erschreckend schlimm. Ja, also die Leute schreiben mir natürlich nicht, oder uns, mir, ne? Also schreiben uns natürlich nicht oder wie soll ich sagen, also ich muss ein bisschen verpacken. Also es gibt viele, die sich einfach bedanken, dass wir es machen. So, das ist toll und das ist super und das tut unglaublich der Seele gut, wenn man sieht, wie viel Zeit da drauf geht, und es ist wirklich viel Zeit, und dann wirklich jemand das zu schätzen weiß und schreibt, danke, das ist super. Ja, ist wirklich Haken dran. Aber ich muss sagen, also das Königslob, oder das Tollste, was uns bisher passiert ist, und das war in den letzten 1,5 Wochen wirklich sehr, sehr häufig, ist, dass uns haben tatsächlich mehr als 20 Menschen geschrieben, dass sie eben reingeguckt haben mit den Kindern, was da passiert, auf Basis unserer Artikel, und wirklich Anzeigen gegen Pädokriminelle rausgingen. So, und das mit mehr, also wirklich, wenn ich in einer Woche 20 solche Nachrichten kriege, dann haben wir echt einen Punkt gemacht. Also dann haben wir wirklich Kindern geholfen, dann haben wir wirklich Erwachsenen geholfen, mal dahin zu gucken. Und in jedem dieser Fälle, die Geschichten, die ich da kriege, diese Chats sind ja ellenlang. Also Leute beschreiben das ja in absurden Details, teilweise sogar öffentlich auf Instagram. Da schreiben die das sogar dann da in die Kommentare, was eben dann passiert ist. Und jedes Mal denke ich mir so, Gott, die armen Kinder, die hatten keine Chance. Also die hätten, wenn die Eltern nicht geguckt hätten und die Eltern sie nicht angesprochen hätten und die Eltern nicht da gewesen wären, auf Basis von Informationen, es geht nur um Informationen, dann hätten die Kinder da nicht rausgefunden alleine. Ne, teilweise wurden die schon erpresst, teilweise gab es, also waren doch gar nicht immer nur Erwachsene, es waren auch ganz oft Gleichaltrige, die dann über irgendwelche Sextortion-Sachen eben angefangen haben, die zu erpressen, um sexuelle Handlungen zu erzwingen. So, und diese Dinge werden natürlich den Eltern nie erzählt. Weil wenn das Kind das den Eltern erzählt, werden die Eltern natürlich das Handy wegnehmen, die App abschalten, also typische Eltern, also Eltern werden Elternreaktionen machen. So, ganz normale Elternreaktionen. Und die sind hier einfach nicht hilfreich. Ja,
Gut,
aber
aber
ist
da
das
gebt ihr
Feedback,
ja
was du
auch.
meintest? Also ist das,
Ja,
ja, okay,
ja.
also
Ja,
das ist
genau
wirklich,
das.
es ist schön und gleichzeitig unglaublich schmerzhaft, weil ich glaube, die Dunkelziffer muss hier so viel höher sein. Also ich würde, wenn mir das mit meinem Kind passiert wäre, wäre wahrscheinlich das Letzte, woran ich gedacht habe, irgendwie dem zu schreiben, der einen Artikel geschrieben hat. Also ich, das ist ja absurd, sich den Aufwand zu machen und zu gucken. Und diese Nachrichten erreichen mich ja teilweise über LinkedIn. Das heißt, Leute suchen, also nicht Medienzeit, sondern suchen ja mich, um mir das zu schreiben, weil ich den Artikel geschrieben habe. So, den Aufwand muss man sich erstmal machen. Also ich würde mal behaupten, dass die Ziffer von Eltern, die da reingeguckt haben und schlimme Dinge entdeckt haben, viel höher war als 20.
Ja, aber ja, ich würde das dir wirklich zugute schreiben. Also das ist ja
Absolut.
wirklich, wirklich toll, dass das auch passiert, und das bestärkt ja dann auch am Ende
Wir sind
weiterzumachen
unglaublich
und dran
stolz.
zu bleiben.
Ja.
Und sag mal, ich frage mich ja bei der Frequenz, die ihr habt, ich glaube irgendwie fast, ich habe das Gefühl, fast jeden Tag kommt ein neues Thema. Das muss ja A gemacht werden, und B frage ich mich ja, gehen die Themen da nicht irgendwann mal aus? Bisschen provokant natürlich gefragt. Wäre ja schön eigentlich, wenn sie ausgehen würden, die Themen. Aber ich glaube, da müsste an anderer Stelle viel mehr passieren. Das weiß ich nehme nicht an, dass Meta schon mal irgendwie eine nette Mail an euch geschrieben hat, oder TikTok, wer auch immer, und gesagt hat, Mensch, finde ich ja toll, was ihr macht. Wäre ja auch mal was, oder?
Das wird nicht passieren. Also, die Erwartung ist auch falsch. Ich glaube, also jetzt ist immer, ich habe auf Vorträgen, habe ich das jetzt zweimal, also was jetzt auch passiert ist, natürlich ganz viele Schulen hier gerade im Umfeld fragen, Mensch, Tobi, das, was du da eher auf dem Blog machst, kannst du das nicht in der Schule auch mal erzählen? Und dadurch, dass ich dann hier eben auch sichtbar bin, habe ich das dann überall gemacht. Und was da immer wieder so aufkommt, ist, um das gleich zu entkräften, ich bin überhaupt nicht technologiefeindlich. Komplett im Gegenteil. Ich liebe Technologie. Ich habe dir vorhin erzählt, ich liebe alles, was einen Stecker hat. Wirklich, bei mir geht da wirklich das pure Freude. Ich bin ein Spielkind durch und durch. Alles, was man technisch irgendwie machen kann, wird gemacht und ausprobiert. Also wirklich, mein ganzes Umfeld kann ein Lied davon singen. Und natürlich geht es mir auch überhaupt nicht darum, Kinder von Technologie fernzuhalten. Ja, also 0,0. Ganz im Gegenteil. Also ich finde, das Einzige, was wir machen, ist, wir reden nur mit Eltern. Also von Eltern für Eltern. Und wir erklären ihnen nur Dinge, die einfach da sind. Wie die das bewerten, ob die dann das eine oder das andere machen oder ob die ihre Kinder gleich rausnehmen oder ob sie mit ihnen drüber sprechen oder ob sie sich neben dran setzen. Das muss jedes Elternteil selber wissen. Aber man kann nur aus einer guten Information raus auch gute Handlungen treffen oder gute Entscheidungen treffen. Und ja, also deshalb, also ich glaube, was du sagst, also da Technologie entwickelt sich immer weiter, das heißt, uns werden die Themen vermutlich nicht ausgehen. Das ist im positiven wie auch im negativen Sinne, weil ich muss auch sagen, jetzt wo du es so ansprichst, das ist ein guter Gedanke. Es wäre schon schön, wenn man wüsste, wenn man das alles erzählt hat, dann ist es durch, alles sind informiert, alles ist gut. Wenn das so wäre, wäre eine coole Mission. Also dann hätte man sowas, wo man direkt drauf zuarbeitet. Aber die Realität sieht so halt nicht aus, weil was jetzt aktuell halt passiert, ist, dass jede neue Technologie, die bringt ganz viel Licht mit, das ist immer so, die bringt aber auch ganz viel Schatten mit. Und die Schatten, die heute kommen, sind, also gerade wenn ich mir so Kriminalität oder so Sachen angucke, das können sich Eltern heute gar nicht mehr vorstellen. Also ich finde, ich habe eine Diskussion heute gehabt zu einem Beitrag, den ich geschrieben habe. Ich habe geschrieben, der Beitrag hat den Titel Kinder sind kein Content. Ja, wir haben schon ganz oft darauf aufmerksam gemacht, dass Kinderbilder nicht ins Netz gehören. So, und auch nicht ein bisschen und auch nicht nur wenn und auch nicht, sondern einfach nicht. So, und das gilt aus meiner Sicht nicht nur für Schulen und Vereine, sondern es gilt auch für Eltern, Großeltern. Gibt keinen Grund, Kinder heutzutage ins Netz zu stellen. So, und dabei geht es mir ja nicht darum, den Leuten den Spaß am Fotos teilen zu nehmen. So, ich verstehe das total. Ich will ja meinen Sohn auch zeigen. Das ist ja keine Frage. Guck mal, Opa, was er gemacht hat. Alles kein Problem. Das Problem heute ist, dass wir technologisch in der Lage sind, aus irgendeinem Kinderfoto alles Mögliche zu machen. Also, und wirklich, das reicht schon. Also jetzt gerade, ich habe vorhin dieses Sextortion-Beispiel gebracht. Weiß gar nicht, ob alle wissen, was das ist, aber es ist
Vielleicht
tatsächlich,
erklärst du es noch mal
ne,
ganz
also die,
kurz, aber ich glaube schon, wir haben sehr viel Fachpublikum natürlich bei
Okay,
uns
okay,
im
okay.
Podcast. Das sollte, glaube ich, schon passen.
Ich sage immer von Eltern für Eltern, ne? Das habe ich, bin jetzt Erklärbär geworden, sozusagen. Aber ist jetzt hier natürlich so, dass das es wird hier in dem Fall, was ich jetzt beschrieben habe, wird mit KI ein Foto benutzt, irgendein Porträt von, sei es ein Wandertag oder einen Fußballverein oder was auch immer, irgendein Foto wird genommen oder von Instagram von der Mama und aus diesem Foto wird ein Nacktfoto, ein Porno, was auch immer gemacht. So, und dann geht's los. Dann wird Kontakt zu dem Kind aufgenommen und das Kind wird erpresst. So, ne? Wenn du nicht das und das machst, dann veröffentliche ich das in der Schule, schicke ich es deinem Lehrer, zeige ich es den Eltern. So, und ab dem Moment beginnt so eine Spirale. So, das ist aber eine Art von Kriminalität, die gab's einfach so nicht. Das war super, also klar, mit Photoshop und das gibt immer irgendwie die drei Trolle, die mir jetzt sagen, oh, der hat ja keine Ahnung, haben wir schon immer machen können. Hat aber keiner in der Hosentasche in 3 Minuten hergestellt in der Schulklasse. Also es hat sich einfach was verändert. Und wenn ich höre, dass es keine einzige Stufe in Gymnasien und Oberschulen und Realschulen gibt, in denen nicht irgendein Mädchen nackig gemacht und durch Klassenchats geschickt wurde, da kommen mir jetzt kalte Grausen. Das hat dazu ganz, weil das berührt bei mir so ganz viele Dinge. Ne? Also klar, es wird gemacht, weil es möglich ist. Es wird aber auch gemacht, weil Ethik völlig hinten runtergefallen ist. Also ich sage immer diesen Satz, was du nicht willst, was man dir tut, das fügt auch keinem anderen zu. So, das haben diese Kinder noch nie gehört. Und die Fallhöhe hier, wenn ich ein Kind nackig durch einen Klassenchat schicke, die ist gigantisch groß. Also diese Fotos gehen nie wieder weg, wenn die im Netz sind, nie wieder. Die werden für immer da sein. Das Kind kann nicht mal die Schule wechseln im selben Ort, weil die Bilder von Schule zu Schule locker über irgendwelche Gruppenchats irgendwie weiterspringen. Und die wird, also was man Menschen, ich sage jetzt gar nicht nur Mädchen, das kann ja Jungs genauso passieren, was wir Kindern und Jugendlichen antun mit solchen Sachen und wie viele darunter wirklich kaputt gehen, das können wir nicht erlauben und das können wir nicht dulden.
Ich meine, du schreibst ja auch im Artikel vom 15. November geht es ja auch um das Thema TikTok. Man fragt sich ja, ist ja eine Verkaufsplattform letztlich am Ende, wird ja nur noch verkauft. Wieso, wo siehst du da die Probleme? Und wieso sagst du auch in deinem Fazit, TikTok ist für Kinder nicht geeignet? Punkt.
Also, ich weiß gar nicht, wo ich da anfangen soll, weil der 50, ich weiß jetzt nicht mehr, welcher von diesen 1000 Artikeln das war, die wir da geschrieben haben, weil wir über TikTok so viel geschrieben haben, gerade gestern wieder. Also, ich glaube, dass das Grundproblem von TikTok ist tatsächlich, dass es wirklich für Kinder nicht gemacht ist. Das hört sich jetzt so blöd an, das ist so ein blöder Satz, was soll das heißen? Ne? So. In dem Artikel von 15, ich könnte der sein, in dem wir darüber berichten, dass man sich als 13-Jähriger anmeldet.
Genau.
Ja, okay. Genau. Ich versuche so zeitlich, weil das ist jetzt wieder Ausrede an, aber wir haben 250 Artikel in nicht mal 6 Monaten veröffentlicht. Yeah. Ich glaube, allein die schiere Zahl erlaubt mir, dass ich mal kurz drüber nachdenken kann, welcher das wohl jetzt war. Ja, über das böse TikTok. So. Und es ging schon damit los, dass man sich einfach anmeldet über einen cleanen Browser mit Cache geleert, mit, also nicht, du sagst ja Fachpublikum, muss ich jetzt wirklich nicht alles erklären, aber wir gehen davon aus, ein neuer Computer loggt sich auf TikTok ein, legt sich ein Profil an und sagt, man ist 13 Jahre alt. Warum 13? Weil es vorher nicht geht. Ne? Das könnte ein 8-Jähriger genauso machen, der behauptet halt, er wäre 13. So, und es ist noch nichts passiert und man klickt auf die Suche und sieht schon die Dinge, die sozusagen andere toll finden oder die oft gesucht wurden, ja, also typisch so Algorithmus triggern. So, und in unserem Fall war das fast nur irgendwelcher Pornokram. So, ne? Das heißt, dass man und Gewalt, also Porno und Gewalt.
Ja.
Und das ist das, was sozusagen jetzt das allererste, was passiert ist. So, es muss natürlich ein Kind jetzt nicht zwingend die Suche benutzen. Jetzt kommen wieder irgendwelche Klugscheißer-Eltern, die mir dann erzählen wollen, ja, mein Kind sucht da nie, es geht immer nur durch den Stream. Super. Mach das mal eine halbe Stunde. Leg dir mal ein Profil an und dann scrollst du mal einfach eine halbe Stunde lang schön Doom-Scrolling, wie man das so nennt, also ganz stumpf einfach durch und guckst dir einfach Sachen an. Und das führt sehr schnell dazu aus, oh, guck mal, leckeres Essen, wird nachher, du bist zu Fett- und Magersucht, aus Sport genauso, aus irgendwie einem Tierschutzvideo wird ganz schnell ein Tierquälerei-Video. Ne? Also und man ist immer ganz schnell, rutscht man in solche Sphären ab, in denen man Dinge sieht, die Kinder auf gar keinen Fall sehen sollten. Und was meine ich damit? Damit meine ich zum Beispiel Folter. Ja, oder Kriegsverbrechen in live. Ja, TikTok live, Kriegsverbrechen aus dem Gazastreifen. Oder ich sage, keine Ahnung, Tierquälerei. Silke Müller nennt in ihren Vorträgen immer die Katze im Mixer. Ist ekelhaft schlimm. Ein Katzenbaby, das durch den Mixer gejagt wird, da, ganz ehrlich, müssen 8, 9, 10, 12, 13-Jährige nicht sehen, müssen auch Erwachsene nicht sehen.
Ich muss einfach keiner sehen.
Ja? Ja. Und dann, keine Ahnung, es gibt diese ganzen Videos, gibt's ja auch mit anderen Tieren, ne? Irgendwie eine Welpe, mit dem Fußball gespielt wird, besser nicht mehr sich bewegt und. Also ich glaube, das sozusagen, wo es hingeht, ist relativ klar. Ja?
Ja.
Und das war, also um es so sozusagen zu füllen, gestern hatte ein Institut hat veröffentlicht, eine Studie, da haben sie sozusagen 353 KI-Bots haben sie TikTok machen lassen und nur optimieren auf Dinge, die eben viel geklickt und viel angeguckt werden. Die haben innerhalb von, also ich glaube alles dieses Jahr, also ich kriege jetzt nicht mehr jede Zahl zusammen, aber ist glaube ich auch nicht so relevant, haben die, ich glaube 4.500 Videos im Monat hochgeladen. Es war sogar viel mehr. Jetzt gucke ich doch einmal nach, weil das finde ich nämlich spannend, die richtige Zahl zu haben. Erlaubt mir das ganz kurz.
Mach das.
Weil die Zahlen waren, also die waren so erschreckend, dass das wirklich ehrlicherweise nicht zu glauben, dass es sowas wirklich gibt und darüber irgendwie keiner spricht. Ja, also der Artikel heißt KI flutet TikTok mit Sex, Hass und Fake News. Und die Zahlen waren hier, da ist es. Also AI Forensic hat in einer umfassenden Untersuchung 354 automatisierte KI-Accounts auf TikTok analysiert. So, KI bedeutet, es wird optimiert auf möglichst lange Verweildauer und viele Views. Ja, das heißt, die Dinge werden direkt erstellt von der KI, so dass sie viel geguckt werden. Also da steckt kein Mensch hinter, keiner, der sich was überlegt, sondern nur das, was triggert, wird produziert. Und die haben 43.000 Videos in 30 Tagen gepostet, haben teilweise pro Account bis zu 70 Videos am Tag eben veröffentlicht und 4,5 Milliarden Aufrufe gemacht. So, das ist jetzt erstmal, würde man ja nur denken, okay, hat halt eine KI paar Videos gemacht, hat gut geklappt, hat einer irgendwie ein bisschen Geld verdient, ist doch nett. So. Mhm. Was passiert ist, dass die Sachen, die passiert sind sexualisierte Darstellungen von Minderjährigen. Es sind Fake News ohne Ende passiert worden. Es wurde Rassismus gemacht, Hetze gegen Migranten, gegen Schwarze, gegen Juden, gegen Muslime. Also die Dinge, die am meisten geguckt und getriggert haben, sind wirklich, das ist der Abgrund dessen, was man ethisch sich überlegen kann. Ja, also man kann einfach sagen, je schlimmer, desto besser auf TikTok.
Ja, klar.
Und wenn ich das weiß, also du hast, so, ich der hole immer, es ist immer, gibt immer so viel zu sagen, wir sind immer gar nicht
gut anfangen aufhören sollen. Ja, aber es ist ja wichtig, dieses Beispiel mal so ganz konkret auch zu spüren, weil ich glaube, immer auch diese Zahlen hört, da geht man ja auch so mal schnell drüber hinweg über solche Zahlen. Ja, man hört ja, wie viel Views und sonst was, aber was dann am Ende dahinter steht, das malt man sich gar nicht aus, weil man solche Zahlen ja auch kennt und denkt, waren halt ein paar Millionen.
Dann kommen jetzt, also ich sage, es kommt immer irgendeiner um die Ecke, der sagt, nee, Kinder hat TikTok hat ja Jugendschutzeinstellungen, kann gar nicht passieren. Und TikTok Pro und kommt immer. So. TikTok hat von diesen ganzen Videos, die ich gerade genannt habe, auch das haben sie ausgewertet, 1,38% erkannt als KI generiert.
Mhm.
So, das heißt, wir leben in einer Welt heute, in der noch nicht mal Menschen die bösen Sachen machen, sondern in der Maschinen möglichst böse Dinge ausspielen, weil die wissen, Kinder gucken das oder Erwachsene gucken, wer auch immer. Ja, also hier kann man ja nicht sagen, dass es nur Kinder gesehen haben, aber nichtsdestotrotz, es ist ja, also ich lasse doch in einem solchen Ort, lasse ich doch kein Kind. Ja, und ich habe jetzt noch nicht mal angefangen mit Cybergrooming oder mit, dass jeder Fremde jederzeit jedes Kind anschreiben kann und dass man eben auch keine Altersverifikation hat, was ja auch bedeutet, dass auch ein 40, 50-Jähriger irgendwie behaupten kann, er ist 13. Ja, also alle Kriminalitätssachen passieren ja einfach auch. So, und da können mir Eltern erzählen, was sie wollen. Kein Kind auf TikTok kennt alle seine Kontakte. Und kein Kind auf TikTok beschäftigt sich auch nur mit den Freunden. Das ist alles Quatsch.
Ja.
Und da muss ich wirklich sagen, du hörst ja, ich rede mich da ein bisschen in Rage, das tut mir auch leid, aber das ist wirklich, wer Kinderschutz ernst nimmt, kann niemanden dahin lassen. Das ist einfach nicht richtig.
Ja. Eigentlich muss man, ist für mich so die Überschrift Social Media oder Netz out of control letztlich. Also wenn 1,8% sozusagen erkannt werden, gut, da kann man jetzt noch kritisch
1,38.
Sagen, wollen sie es überhaupt erkennen? Das ist nochmal was anderes sozusagen. Wie ist so die Einstellung der Unternehmen, die eben die Plattform zur Verfügung stellen? Aber dass sie es gar nicht mehr können, das... Also augenscheinlich jetzt sozusagen bei den Zahlen, das ist schon noch mal mehr erschreckend, würde ich fast sagen.
Ja, wir werden auf eine Kennzeichnungspflicht für KI muss es rauslaufen irgendwann. Ich glaube, dass das weiß auch jeder. So, ob das dann gemacht wird oder nicht, ist dann wieder eine andere Frage. Also wir sind ja total gut in irgendwie lustige Gesetze, die uns schützen sollen. Ne? DSGVO, DSA, ne? Irgendwie diese gibt es ja alle. Aber durchgesetzt wird halt nichts davon. Ne? Also eigentlich müssten wir diese Probleme alle gar nicht haben, weil es ist ja geregelt.
Jetzt hast du es vorhin auch schon angesprochen, dass die Australier ja jetzt sagen, ab 16 oder unter 16-Jährige werden keinen Zugang mehr haben oder haben jetzt auch keinen Zugang mehr zu den sozialen Medien.
Ab morgen, okay.
Funktioniert das tatsächlich auch? Ehrlich gesagt, habe ich es noch nicht durchdrungen, wie es denn genau funktionieren soll. Also mit ihr, da sitzt einer, wie wenn man ein Konto eröffnet und Verifikation mit dem Ausweis, sage ich mal. Das wäre wahrscheinlich das Optimum. So kann ich mir es jetzt nicht vorstellen. Und funktioniert es dann auch für die versteckten Zweitkonten, die Finsters, fand ich einen spannenden Begriff, kannte ich so auch noch nicht, auch in dem Artikel von euch, wo ihr sagt, naja, die Kids wissen genau, wie sie ein Zweitkonto anlegen, will ich gar nicht den Kids anlasten, sozusagen. Wir waren alle mal jung und haben Dinge gemacht, die vielleicht die Eltern nicht mitkriegen sollten.
Also hier auch, die Kinder sind ja nicht das Problem.
Genau.
Ja, also das haben wir auch nie, aber eigentlich nie.
Schaffen wir das mit solchen Wegen, wie es die Australier jetzt vormachen oder auch nicht so richtig?
Also das kann man natürlich jetzt noch nicht sagen, weil es ja noch nicht passiert. Ja, also das ist noch so ein bisschen schwer. Also was Australien jetzt gemacht hat, ist, die haben 350.000 Konten gelöscht von Instagram, glaube ich, 150.000 von Facebook. Also die haben alle unter 16-jährigen Konten gelöscht, weil sie sonst eine Strafe bezahlen müssen. Ne? Also sehr, sehr, sehr teuer für Plattformen. Also Australien hat einfach, vielleicht nochmal einen Schritt vorher, die haben es halt umgedreht. Ne? Bei uns geht es immer darum, dass Kinderschutz müssen wir irgendwie alle selber machen und bla, keine Ahnung. Und die haben einfach die Plattform verpflichtet. So, das heißt, die Plattform ist jetzt verpflichtet, sich Mechaniken auszudenken, mit denen möglichst nicht unter 16-Jährige sich anmelden. Finden die gar nicht geil. Ja, aber die Strafe finden sie noch weniger geil, weil du so viel mit dem Kind gar nicht verdienen kannst, wie die an Strafe zahlen müssten. Das ist eigentlich, ne, also so ein bisschen zwiegespalten, ja. Die, also die machen das, indem man eben einen Ausweis braucht. Also brauchst für die Registrierung brauchst du einen Ausweis oder eine Bankverbindung. Dann gibt's angeblich wird's auch so diese KI-Erkennung geben, dass so Video erkennt, ob da ein Erwachsener sitzt oder ein Kind. Das gibt's ja in England jetzt nun auch schon 2 Jahre und wird permanent ausgetrickst. Also es ist ja nicht so, dass das erste Mal ist, dass irgendeiner das ausprobiert. Ich sag mal, es wird immer Wege geben, irgendwie an Sicherheitsmechaniken vorbeizukommen. Ja, du hast auch in jeder Klasse ein Kind, was die Anton-App hackt. So, das ist, oder was auf dem iPad die Sperre rausmacht und dann sind sie doch alle nachher in irgendwelchen Browser-Games. So, das, und vielleicht auch nicht in jeder Klasse, aber in jeder Stufe. Es gibt immer den einen. So,
ja.
Bei uns in der Klasse hieß der Christian. Ne, den gab es früher auch schon. Ne, das ist jetzt nicht so, dass es sowas irgendwie nie gegeben hat. Aber ich glaube, was jetzt Australien macht, zeigt schon deutlich, dass es den Plattformen mal eine Grenze setzt. Und das tun wir halt einfach gar nicht. An ganz vielen Stellen nicht. Also Finster wäre für mich jetzt nochmal ein eigenes Ding, würde ich jetzt gar nicht so unbedingt jetzt gleich aufgreifen, können wir nachher machen. Fällt so ein bisschen auch in diese Plattformmechanik rein, wie die halt gebaut sind.
Aber
Entschuldigung, lass mich doch ganz kurz den Gedanken, ich musste mich nur, also, wir haben in Deutschland eine DSGVO. So. Die hassen alle, das weiß ich auch gerade als Unternehmer, weil die kostet Geld, man musste Sachen machen, muss einen Datenschutzbeauftragten, so ist alles zwar blöd, aber tut eigentlich was Gutes, schützt unsere Daten. Eigentlich gute Sache. So, der DSGVO darf man rein rechtlich erst mit 16 zustimmen. Das bedeutet, es kann ohnehin niemand der Nutzung seiner Daten zustimmen, der nicht 16 Jahre alt ist. Würde man das durchsetzen, gäbe es die Kinder sowieso nicht auf Social Media. Ja, also das würde ja gar nicht gehen. Die hätten auch diese ganzen lustigen Clash of Clans Spiele nicht und Subway Surfers und wie sie alle heißen, weil all diese haben bei der Installation hat man Schieberegler, den man einfach weiterdreht und solange nicht das Alter 16 erreicht ist, bleibt einfach der Registrieren-Button grau und erst dann wird er blau. So, das ist für mich genauso ein Schutz wie, bist du 18? Klick, ja. Ja, that's it. So, das ist absurd. Ja, also wir haben eine Datenschutzgrundverordnung, die ist europaweit. Das ist eine EU-Sache. Das ist wirklich ein großes Gesetz, was ganz viel auch umgesetzt wird. Und die darfst du nicht annehmen vor 16. Also alleine sich da schon draufzusetzen und zu sagen, Leute, wir haben eine DSGVO, ihr könnt das nicht machen, würde so viele Probleme lösen. Mhm. Ja, tut's aber nicht. Weil TikTok zum Beispiel ist trotzdem ab 13. Die haben haben dann irgendwie mit drei juristischen Tricks ausgehebelt. Ja, aber das ist albern. Einfach albern. Und aus meiner Sicht, ich habe auch kein Verständnis für Plattformen, die sowas machen.
Aber jetzt nochmal zu Australien, finde ich ja schon mal spannend zu sagen, ich nehme diese Haltung ein, als Regierung auch, einfach zu sagen, wir kennen das Problem und wir tun etwas und versuchen substanziell etwas zu tun. Ich meine, ist es eben auch diese Haltung, die jetzt vielleicht auch bei uns noch viel zu schwach ist oder warum ist die dann auch nicht da? Weil die Problemdimension nicht gesehen werden will? Oder wie würdest du das?
Dafür habe ich auch gar kein Verständnis, muss ich sagen. Ja. Es ist einfach, es gibt jedes Jahr die Kim-Studie, es gibt jedes Jahr die Tim-Studie. So, in den letzten von den Studien war irgendwie, ich glaube, hier Thomas Gabriel Rüdiger hat das auch nochmal aufgereitet, irgendwie jedes dritte Kind wird online sexuell belästigt. So, alle, also 80% haben schon mal Mobbing erlebt oder Cybermobbing, schon mal nicht unbedingt bei sich, sondern auch woanders. Also diese ganzen Daten aus der Studie sagen alle Alarm, alle. So, und das ist ja was über Jahre entsteht. Und also man kann die Sachen ja immer alle finden und nachlesen. Ich sag mal, ich habe so ein bisschen, also du merkst ja, glaube ich, auch so, ich habe ja schon das Gefühl, so eine Mission gerade zu haben. Ne? Und ich habe so, für mich hat das Ganze irgendwie drei Ziele. So. Und das eine ist irgendwie, Smartphones gehören nicht in die Schule. Ja, da habe ich ein Riesenproblem mit, weil ich das auch einfach sehe, dass die Schule ohne Smartphones einfach wesentlich besser ist und dass ich sehe auch keinen Sinn darin, dass irgendwie Kinder auf dem Schulhof sich da irgendwie Horror- und Porno-Videos angucken. Also ich kann das nicht erkennen, wie das irgendwie förderlich sein soll. Also ich würde das auch schulweit wirklich durchziehen bis hoch, ja, weil auch alle, also klar sind die älteren Kinder natürlich wesentlich versierter und auch psychisch stabiler, aber nichtsdestotrotz kriegen die ja alle echt einen ab. Also das ist schon wirklich schwierig, was wir da irgendwie auch Kindern zumuten und auch Jugendlichen zumuten. Und dann finde ich als zweite Forderung wirklich kein Smartphone vor 14 wäre ein Traum. Ja, wird nie passieren. Wird wahrscheinlich, ich hoffe, dass es wenigstens 12 wird, aber hey, wäre super. Und kein Social Media vor 16, ohne Mist. Also smarter Staat macht das genau richtig aus meiner Sicht, dass sie diese Forderungen machen, dass sie die Petitionen machen, dass sie dazu in den Bundestag gehen und Action machen. Und ich, sag mal, ich habe jetzt nicht diese also wir haben jetzt nicht so viele Stimmen hinter uns wie die, aber was ich jetzt gemacht habe, ich habe vor 2 Wochen bei der Landesärztekammer Brandenburg gesprochen, so über dieses Thema. Die wussten auch ehrlicherweise bis dahin nicht so wahnsinnig viel darüber, haben aber natürlich medizinisch oder aus medizinischer Sicht in den Praxen schon einiges mitbekommen. So, und ich habe unseren Kinderarzt mitgenommen, Dr. Steven Robeck, ich nenne ihn einfach, vielleicht freut er sich, wenn er einfach seinen Namen da mal hört. Gerne. Und ich hab gezeigt, was Kinder auf Handys sehen. Also wirklich alles Beispiele aus den letzten 3 Monaten, die uns begegnet sind, auch im Rahmen von Medienzeit. Und er hat es medizinisch eingeordnet. So, und wenn dann so eine Zahlen rauskommen, wie irgendwie 48% der Kinder dürften eigentlich die Einschulungsuntersuchung nicht bestehen. Oder 87% haben Auffälligkeiten. Und dann meldet sich ein Hautarzt aus dem Publikum und sagt, alle Kinder, die ich habe, alle durch die Bank sind, alle ritzen sich. Ja, also Selbstverletzung, ja, so Sachen. Dann melden sich die Psychiater und sagen, wir lassen uns mittlerweile die Bildschirmzeit zeigen. Und wenn ein Kind mehr als 6 Stunden am Tag online ist, dann nehmen wir das Handy, geben es dem Vater oder der Mutter in die Hand und sagen, es tut uns wirklich leid, wenn ihr Kind so lange online ist, können wir es nicht behandeln. So, das ist einfach, es ist absurd. Also jetzt, unser Kinderarzt fordert jetzt ein, dass das Bildschirmzeit eine der Sachen ist, die sich angeguckt wird beim Arzt. Weil so viele Sachen eben damit zusammenhängen. Und das ist wirklich ein Problem. Also er hat ein Beispiel, ich nehme es jetzt, eigentlich müsste er das erzählen, aber er hat es da auch auf der Landesärztekammer erzählt, sagt, kam ein Mädchen, 14 Jahre alt, der Vater kam in seine Praxis mit ihr total aufgelöst und sagt, Mensch, ich weiß gar nicht, was ich machen soll, die ist total fertig, die kann sich in der Schule nicht konzentrieren, die geht jeden Tag um 16 Uhr schlafen, die kann nicht mehr, der geht so schlecht, so. Und sie auch sichtbar fertig, so. Und dann hat er mit ihr gesprochen, hat irgendwie das probiert, diese Diagnosen gestellt, Sachen ausprobiert, die kam wieder. Es wurde einfach, also immer wieder, es wurde einfach nicht besser. Und irgendwann hat er sich mal die Bildschirmzeit zeigen lassen. Und das Mädchen war 14 Stunden am Tag online. Ja. Und dann hat er auch gesagt, so ganz ehrlich, so, wenn Sie wissen wollen, was das Problem Ihrer Tochter ist, dann gucken Sie mal in dieses Handy einfach rein. Und das sind so Dinge, die passieren. Und warum erzähle ich es von der Landesärztekammer? Das hat bei denen so Alarm geschlagen, dass da plötzlich aus allen Reihen, also da saßen 100 Ärzte so in diesem Vortrag, aus allen Reihen kam jetzt irgendwie diese Forderung, das kann doch nicht sein, wir können doch das unseren Kindern nicht antun, dass wir sie so kaputt machen lassen. Und auch Ärzte, die ja erst später behandeln, die wissen ja auch, was sie abkriegen. Also das ist ja nicht beim Kinderarzt zu Ende, sondern das läuft ja dann ins System rein und landet ja bei jeder anderen Fachrichtung auch. Und die haben jetzt eine Forderung geschrieben, also ich habe samstags den Vortrag gehalten, montags haben sie eine Pressemeldung gemacht, Dienstag ging die raus, Forderung an die Politik, Landesärzteverband Brandenburg fordert, dass die Schulen wenigstens smartphonefrei sind, damit die Kinder wenigstens die 8 Stunden mal Pause am Tag haben. So, natürlich sind die nachmittags wieder alle online überall, aber dass zumindest das mal passiert. Und das wurde im Landtag am selben Tag diskutiert und dann war im Tagesspiegel großer Artikel, habe ich mich total gefreut. Alle sind der gleichen Meinung. Es gab noch nicht mal die Parteien, die ich doof finde, kann sich jeder denken, noch nicht mal die waren dagegen. Also es war, ich habe noch nie im Landtag Brandenburg einen Konsens in der Art gesehen. So, und ich hoffe natürlich, also jetzt natürlich länderbla, wieder typisch föderales System, eigentlich braucht es hier eine Bundeslösung aus meiner Sicht, aber ich freue mich, dass es diese Einschläge gibt und dass berichtet wird und dass was passiert und dass es in der Politik angekommen ist. Auch die CDU hat letzte Woche ein 4-stündiges Video auf YouTube veröffentlicht, habe ich gesehen. Da haben die den ganzen Tag um das Thema Jugendschutz gemacht. Da war irgendwie Frau Prien, die was erzählt hat. Da war Kerstin Klaus, die was erzählt hat, also Bundesmissbrauchsbeauftragte. Da war Herr Merz, der was erzählt hat. Da war auch Thomas Gabriel Rüdiger dabei. Also ne, da sind so, die Menschen waren da, die haben 4 Stunden lang dazu ausgehört. Die Politik weiß um das Problem. So, wann sie handeln, also ich meine, ob sie handeln, ist für mich gar nicht die Frage, sondern nur wann und wie.
Hm. Ja, hoffen wir auf jeden Fall schnell.
Wir machen Druck. Also ganz ehrlich, in England ist es auch so gelaufen. In England gab es diesen Digital Safety Act vor ein paar Jahren. Und den gab es auch nicht, weil die Politik sich damit so viele Freunde macht, sondern den gab es, weil das gefordert wurde aus der Elternschaft raus und von Verbänden und von überall. Also die Forderung nach Sicherheit für Kinder wurde einfach lauter. Hm. So, und da muss ich auch sagen, da sehe ich uns mit Medienzeit halt auch. Also wir sind schon wahnsinnig laut. Das mag auch nicht jedem gefallen. Also ich kriege auch genug ab. Es ist jetzt nicht so, dass alle nur positiv gestimmt sind. Aber wir machen gerade echt Druck auf dieses Thema. So, und oder beziehungsweise wir alle. Aber wir als Medienteil eben auch unseren Teil eben mit. Und wie gesagt, ich habe es vorhin schon mal gesagt, wir verlassen die Bubble. Und das finde ich spannend. Also wir reden plötzlich mit Menschen, die sich vorher noch nie mit diesen Themen beschäftigt haben.
Das ist tatsächlich sehr wichtig. Natürlich bist du jetzt mit dem Thema heute auch in unserer Bubble beim Kinderschutz-Podcast tatsächlich. Das ist ja eine Bubble, aber das sagen wir selbst.
Die Bubble ja auch.
Ja, das ist toll,
wir müssen Leute erreichen.
Wertvoll und die ist so wichtig. Aber das merken wir auch in unserer Projektarbeit seit vielen Jahren, dass diejenigen, die halt eben in dem Thema unterwegs sind, die sind fit, die kennen sich aus, die wissen Bescheid. Aber es erreicht eben nicht die Masse. Und von daher finde ich das sehr, sehr, sehr wertvoll, was ihr da macht. Und hofft natürlich, ja, dass es noch mehr erreicht. Das ist ganz, ganz simpel letztlich. Die besten Dinge sind simpel. Ihr verbreitet wichtige Informationen, sachgerecht, neutral, ohne Wertung, naja, gut,
ja, das würde ich jetzt
hinweisen,
nicht sagen.
Also, ne? Aber dass sich die Menschen selbst sozusagen auch ihre Gedanken machen können und auch die Erkenntnis selbst erzielen. Ich finde es trotzdem gut, dass ihr bei vielen Artikeln unten einfach auch so Tipps habt, wie rede ich jetzt richtig mit meinem Kind und was sind sinnvolle Sätze, damit ich gut ins Gespräch komme. Das finde ich absolut wertvoll und das hilft. Und von daher kann ich nur sagen, keep going. Bei uns ist es ja so, wir könnten, klar, ich habe vorhin auch nochmal drauf geguckt bei 250 Artikeln, wir könnten jetzt in jeden Artikel quasi nochmal reingehen und vertiefen. Aber ich glaube, an der Stelle macht es Sinn, alle eben auf den Blog hinzuweisen, sagen, schaut's euch an, folgt der Initiative und ihr müsst nicht alle selbst recherchieren. Das wird für euch wunderbar aufbereitet, um es auch über eure Wege in der Fachwelt, aber eben auch außerhalb der Bubble zu verbreiten. Von daher ist es eine total wertvolle Arbeit, die ihr leistet. Und ich kann da nur Danke sagen. Toll, super.
Ich danke dir. Also das ist, wir nehmen das Lob wirklich gern an und wir, es fühlt sich auch richtig an. Ja, also ja. Muss man auch sagen. Vielleicht eine kleine Ergänzung, wir sind wirklich nicht neutral. Also so, ich habe, also das ganze Projekt hat eine ganz klare Haltung und die ist, also und die ist tatsächlich, gibt Kindern eben nicht Zugang dazu. Also als neutral würde ich es nicht beschreiben. Also das merke ich auch an den Anfragen.
Nee, das ist auch alles, also, das ist fein, das ist super, ja.
Ja, also wir versuchen die Berichterstattung so neutral zu machen, wie es geht, das und die zu färben, das ja.
Ja.
Aber das Projekt als solches hat eine Haltung und hinter der stehen wir auch alle komplett.
Ja. Nee, alles gut, die kann ich auch unterschreiben und die ist gut. Ich meinte aber die Artikel natürlich, dass da nichts gefärbt ist sozusagen. Das kann man schon sagen.
Nee, tatsächlich ja, wird auch viel geprüft. Also ich muss sagen, wir haben heute zum Beispiel einen Artikel, vielleicht ganz spannend, dass die Leute wissen, wie es so zustande kommt.
Ja.
Wir haben heute einen Artikel gemacht über das Smartphone-Verbot in Brasilien. Ja, das kam jetzt war Anfang 2025, hat Brasilien aus Schulen Smartphones verbannt und die Stanford University hat das untersucht und hat signifikante Fortschritte, also das Lernen funktioniert deutlich besser, Krawall ist weniger, Cybermobbing ist weniger und. Also es ist ein Riesenpunkt für unsere Sache. Ja?
Ja.
Was aber jetzt hier so ist, ich bin auf den Artikel gekommen, weil ich einen LinkedIn-Post gelesen habe von Jonathan Haidt, der dieses Buch geschrieben hat, Generation Angst, also relativ bekannt. So und habe seinen Artikel gelesen und dachte mir so, also das war sehr krass geschrieben, ne? So irgendwie das so, das passiert. Und ich guckt und da habe ich angefangen zu recherchieren und die Sachen waren eben sehr aufgebauscht, so wie er das gemacht hat. Das machen wir nicht. Also wir haben dann wirklich den Artikel nochmal wirklich recherchiert. Ich habe ihn danach selbst nochmal zum Faktencheck durch drei verschiedene LLMs laufen lassen, also ChatGPT, Gemini und Perplexity, einfach um zu gucken, stimmt das? Deckt sich das wirklich mit der Faktenlage? Und dadurch, es ist ein bisschen weniger geworden, als Jonathan Haidt sozusagen erzählt hat, aber es ist dennoch genug, um was Cooles zu zeigen. So, und ich glaube, also vielleicht ist das dieses Neutral, was wir natürlich versuchen. Wir wollen natürlich keine Information erfinden, sondern wir wollen schon gucken, dass die Sachen, die wir schreiben, auch wirklich so sind, wie sie passieren.
99 Sekunden für den Kinderschutz. Was muss sich ändern?
Also was wir uns wünschen, ist, dass die Plattformen viel mehr in die Pflicht genommen werden. Also ich glaube, das ist schon so. Und damit das passiert, braucht man eine gesetzliche Regelung. Ich glaube nicht, dass das Verbot und Medienkompetenz sich ausschließen. Ich finde, Regulierung und Kompetenz, es braucht tatsächlich beides. Ich persönlich würde gerne wirklich Smartphones aus den Schulen nehmen, weil ich einfach nicht glaube, dass das eine Bereicherung für den Schulalltag ist und würde mich freuen, wenn Social Media ab 16 ist. Jetzt habe ich zwar noch eine Minute Zeit, aber die habe ich vorhin schon locker verballert für was anderes.
Sehr gut. Also, dann bleibt mir nur noch zu sagen, vielen Dank, lieber Tobias Dillinger, und viel Erfolg weiterhin mit Medienzeit Elternblog. Und an Sie, liebe Zuhörende, danke, dass Sie hingehört haben.
Das war der Kinderschutz-Podcast der Deutschen Kinderschutzstiftung Hänsel und Gretel mit Jerome Baun. Damit wir alle besser hinhören und mehr verstehen. Wollen Sie mehr hinhören? Dann abonnieren Sie unseren Kinderschutz-Podcast überall da, wo es Podcasts gibt. Und unter kinderschutz-podcast.de.